Ach, wie schön. Ein ganz entspannter Sonntag. Keine Aufregung und Anspannung in Sachen Fußball. Ja. Also zumindest bei mir nicht. Wir können ganz entspannt diesem Gottesdienst im Gespräch uns widmen. Dafür bei mir Bischof Christian Stäblein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, es ist Finale hier in der Stadt und wir freuen uns entspannt mit und feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Herr Bischof, es gibt ja manche Menschen, die sagen sogar, Fußball ist meine Religion. Hm. Wie passend finden Sie diesen Vergleich?
Also es gibt zweifellos eine ganze Menge Elemente, die haben auch was Religiöses beim Sport oder beim Fußball. Ich würde mal sagen, die Liturgie, der Ablauf, die Rituale, dass Dinge immer gleich ablaufen. Viele Fußballer verbinden das ja auch mit religiösen Gesten, wenn sie auf das Spielfeld gehen. Und dann dazu das Singen. Großartig finde ich, wo wird so öffentlich, so viel, so laut gesungen neben der Kirche. Leider muss man sagen, auch der Fanatismus mancher Fangruppen hat religiöse, hat fundamentalistische Züge. Spannend, ja. Bis hin zu den Einzelnen, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten und daran hängen, die eben wirklich ihr Leben daran hängen. Und dann gilt ja doch das alte Wort von Martin Luther, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Es gibt aus meiner Sicht einen ganz gewichtigen Unterschied. Der wahre Gott trägt den Leiden und Sterben. Gott trägt dein Leben, macht es im Innersten aus. Fußball tut das, würde ich sagen, nicht, überhaupt nicht. Er ist schönste Unterhaltung, wunderbarer Sport, aber eben doch eine Nebensache, wenn es um den tiefen Sinn des Lebens geht. Das Erfüllt und das Getragensein. Ich habe das Gefühl, mit dem Wachsen der Krisen in den letzten Jahren ist uns das auch wieder mehr deutlich geworden, dass wir da gut unterscheiden.
Wir hatten uns ja am vergangenen Montag die Zeit genommen, einmal ein bisschen ausführlich über den Krieg in Gaza zu sprechen, Herr Bischof, in einem Willkommen bei Thorsten Wittke Spezial. Das ist schon jetzt wieder ein paar Tage her. Welche Rückmeldung haben Sie dazu bekommen?
Ich finde, es ist ein ungeheuer wichtiges, ein ja oft auch sehr polarisierendes Thema. Das zeigen auch die Rückmeldungen. Mir war es wichtig, dass wir Räume dafür finden, wo wir in der Ernsthaftigkeit, in der uns dieser Schrecken angeht und der ja auch unsere Zeit durchzieht, jeden Tag, dieser Krieg, das Schicksal der Geiseln, all das, was wir vor Augen haben, auch das Schicksal der vielen Zivilisten in Gaza, dass wir Räume dafür finden, in denen wir das zur Sprache bringen können. Mhm. Auch unseren Beitrag leisten können, darüber nachzudenken, welche Wege es da herausgeben könnte. Aber natürlich einfach auch die Lehre zum Ausdruck bringen, die das immer wieder hinterlässt, dieser wahnsinnige Schrecken und diese Sehnsucht danach, dass Frieden einzieht und dass das Töten ein Ende hat.
Sie können die ganze Sendung zum Thema Krieg in Gaza, Chancen auf Frieden, die ganze Sendung am Stück auch nochmal nachhören auf unserer Homepage auf paradiso.de, in unserer Mediathek oder auch auf www.ekbo.de und auch überall da, wo es Podcasts gibt, da bei Gottesdienst im Gespräch Spezial. Heute ist der 7. Sonntag nach Trinitatis und damit der 20. Sonntag vor dem ersten Advent. Machen Sie doch schnell Sommerurlaub, die Adventszeit naht. Keine Panik. Ich bin viel eher gespannt, ob die Zahl 7, 7. Sonntag nach Trinitatis, ob dieser 7. Sonntag nach Trinitatis noch eine dadurch besondere Rolle spielt und eine besondere Überschrift trägt.
Ja, Sie haben natürlich recht, die 7 ist ja eine berühmte, eine heilige Zahl.
Oder?
Ja, hat aber jetzt, denke ich ehrlich gesagt, auch das erste Mal drüber nach dem 7. Sonntag nach Trinitatis, hat da, glaube ich, keine besonders tiefe Bedeutung.
Nein.
Letztlich haben wir es dann in unserem Glauben doch nicht so mit irgendeiner Zahlenmystik, die Sache jetzt sozusagen eine höhere Bedeutung gibt. Der 7. Sonntag nach Trinitatis hat als Hauptthema das Abendmahl oder ich kann es auch anders sagen, wie Gott uns nähert und dass es oft wundersam ist, dass wir zum Leben haben, was wir zum Leben brauchen. Das Evangelium, das an diesem Sonntag gelesen wird, ist, ich würde sagen, ganz vertraut, die Speisung der 5000. Also das Wunder, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 satt kriegt. Ich würde sagen, jedenfalls auch mit Teilen. Aber Sie ahnen schon, Sie kennen das, lesen tue ich gleich eine andere Geschichte. Und weil ich es nun eine Weile vergessen habe zu sagen, nach meinem Eindruck, heute kommt wieder eine meiner liebsten Geschichten aus der Bibel. Übrigens auch eine, die irgendwie Eingang in unsere Sprache und in unser gemeinsames Gedächtnis gefunden hat. Jedenfalls ein Element in der Geschichte, die ich gleich lese. Sie werden sehen, also oder beziehungsweise hören.
Das haben Sie jetzt gut gedreht, weil als Sie sagten, Abendmahl, dachte ich, oh, da habe ich mir jetzt was Spektakuläres bei der Zahl 7 gedacht. Und dann, als sie wieder von den Speisungen der 5000 oder der 7000 sprachen, da dachte ich, okay, das könnte noch was werden. Und dann haben sie gesagt, das lese ich aber gar nicht, aber jetzt dann doch ihre Lieblingsbibelstelle, jetzt bin ich wieder gespannt.
Ja.
Herr Bischof, haben Sie die Bibel eigentlich mal von vorne bis hinten durchgelesen?
Na klar, und nicht nur einmal.
Wirklich? So richtig auch so, richtig dann so am Stück oder dann doch eher in Etappen?
Naja, buchweise. Die Bibel ist ja eine Art eigene Bibliothek mit ganz vielen Büchern aus verschiedenen Zeiten. Und diese Bücher sind in sich auch nicht immer einheitlich, sondern über Jahrzehnte nochmal gewachsen. Das macht dann nicht immer Sinn, wenn man die auf einen Rutsch lesen wollte. Auch die 150 Psalmen zum Beispiel sind ja 150 Lieder. Ich empfehle da eine Dosierung, vielleicht jeden Tag einen Psalm. Die Briefe im Neuen Testament, da kann man jeden Tag einlesen, die sind nicht ganz so lang. Oder auch nur täglich einen Abschnitt mit der Bibel durch das Jahr, heißt zum Beispiel ein ganz tolles Buch, das einem so hilft, mit jedem Tag einen Abschnitt aus der Bibel, wie so eine Art Lesehilfe da durchzugehen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich will mal einmal erzählen, im Studium, da gehört das natürlich unbedingt dazu. Ich musste, wollte, sollte im Studium lernen und habe das auch sehr gerne gemacht, sagen zu können, was in jedem Kapitel in der Bibel steht. Also nicht nur jedes Buch, sondern selbstverständlich jedes Kapitel, an vielen Stellen auch jeden Vers. Dieses Fach im Studium heißt Bibelkunde. Und der Lehrer, den wir dabei hatten, ich habe dieses Fach sehr geliebt, der hatte einen schönen Reim. Immer wenn jemand nicht genug gelernt hatte oder etwas nicht wusste, dann sagte er, und sie schrien aus aller Munde, Bibelkunde, Bibelkunde.
Okay, also wenn ich Bibelkunde hörte, bisher dachte ich immer, oh, Bibelkunde. Aber wenn das so als Vorbereitung auf Wetten, das auch genutzt werden kann, super. Irgendwie so, gar nicht schlecht. Wir kommen zur Bibelstelle, zur Lieblingsbibelstelle von Ihnen. Ja. Einer der vielen, genau. Für den heutigen Sonntag.
Ja, die steht im zweiten Buch Mose, also ziemlich am Anfang der Bibel. Das zweite Buch Mose ist das Buch, das vom Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Knechtschaft erzählt. Also dazu gehört der Durchzug durchs Schilfmeer und dann der Zug durch die Wüste, Exodus. Herausweg heißt das ja wörtlich. So nennen wir auch dieses zweite Buch Mose, deshalb mit Namen das Buch Exodus, das Buch vom Weg in die Freiheit. Das ist kein einfacher Weg. Damals nicht und im Leben, das wissen wir ja auch nicht, wenn ein Exodus ansteht, also individuell oder gemeinschaftlich, Emanzipation etwa, Wege in die Freiheit sind oft mit viel Fragen und Zweifel verbunden. Ist das richtig? Kommen wir überhaupt an? Wäre ich nicht lieber geblieben, wo ich war? Da drohen oder rufen dann manchmal die berühmten Fleischtöpfe Ägyptens. So sagen wir auch. Also,
war das jetzt schon die Predigt?
Nee. Ich erzähle nur, wo die Geschichte gleich einsetzt.
Okay.
Also die Fleischtöpfe Ägyptens, sozusagen der Ort, wo man zwar nicht frei war, aber sicher. In Unfreiheit sicher. Oft ziehen wir das im Leben ja vor. Und da mitten hinein, nun also diese Geschichte, die ich lesen will, eine Geschichte, die sich für das Volk Israel in der Wüste abspielt. Exodus, also zweites Buch Mose, 16. Kapitel. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch den Herrn. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen lag Tau rings um das Lager und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder Sammler, so viel er zum Essen braucht. Ein Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte.
Ich bin momentan noch nicht so von dieser Bibelstelle überzeugt, dass ich jetzt für mich sagen würde, das ist jetzt auch eine meiner Lieblingsbibelstellen. Und ich frage mich so ein bisschen, warum die mich nicht packt. Es ist ein Punkt, dass ich Schwierigkeiten habe mit diesem, oh ja, der Tau geht weg und dann liegt da Brot und dann nehmen die das. Also das ist so unrealistisch.
Ja, also ich will erstmal sagen, ich glaube, ich habe dazu einen ganz kindlichen Zugang geradezu.
Ah, schön, das hilft mir.
Es gibt diese Stelle, wo die sagen, Manhu. Das wird ja auch gar nicht übersetzt, Manhu. Das heißt wörtlich, also das Hebräisch, und heißt wörtlich, was das, was ist das? Ja, also dass sie sozusagen davor stehen und auch sagen, was ist das? Und aus diesem Manhu ist ja in unserer Sprache das Manna geworden. Also das, wovon man immer redet, wenn sozusagen Manna. Manna ist sozusagen die Speise, die da ist in der Wüste oder wo auch immer ich mich gerade befinde, wenn ich nichts habe. Manna. Und ich, jetzt kommt der kindliche Zugang. Ja. Der kindliche Zugang ist, dass ich dieses Manna, vom Manna singen, sozusagen seit meinen Sesamstraßenzeiten ganz tief in mir drin habe. Denn es gibt da diesen wunderbaren Song.
Manna.
Bitti, bitti, bitti.
Manna.
Bitti, bitti. Sehen Sie, den kennen Sie auch.
Ja,
das ist für mich der uralte Zugang zu dieser Geschichte, weil ich mich immer gefragt habe, wo haben die denn eigentlich in der Sesamstraße dieses Wort Manna her?
Kommt das wirklich daher?
Das weiß ich nicht. Aber für mich ist es das. Sie besingen, ja, was besingen Sie eigentlich? Dass Gott uns täglich gibt, was wir brauchen, dass gerade in der Krise das da ist, was wir uns vorher nie vorgestellt haben, oder wie ganz viele bei dieser Geschichte auch sagen, was macht da eigentlich satt, was kann man sammeln, und jeder kriegt genau so viel, wie er braucht, und niemand hat zu viel. Was ist die Antwort auf dieses Rätsel? Vertrauen. Vertrauen kann man so sammeln, dass jeder genau das hat, was er braucht. Das macht satt, und dann immer noch das, was Gott mir jeden Tag gibt, weil ich genau das brachte, aber ich konnte es nicht vorher wissen, so wie ich nicht vorher, ich kann es auch nicht, das wird dann hinterher als Erklärung für dieses Manna auch noch gemacht, ihr könnt euch nicht mehr sammeln, am nächsten Tag wird es wieder verderben, es gibt nur einmal in der Woche, nämlich für den Schabbat, da reicht es auch einen Tag länger, sonst dürft ihr nicht mehr sammeln als das, was ihr für den Tag braucht, weil am nächsten Tag gibt es Neues und dieses verdirbt. Wer meint, er könne Vertrauen so sammeln, dass es sozusagen auf Haltbarkeit mit Konservierungsstoffen oder ähnlichem angelegt ist, gar Gottes Vertrauen mit Konservierungsstoffen, der wird immer nur feststellen, wie er sich Sicherheiten schaffen will, die dann ganz schnell verderben. Das ist das Tolle. Und ich glaube, das gilt tatsächlich nicht nur für diese Wüstenerfahrung, die Israeliten machen, sondern ich glaube, es gilt für alle Wüstenerfahrungen, für unsere Wege in die Freiheit, wo wir oft ja sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, als ich aufgebrochen bin, als ich mir etwa eine neue Arbeit oder irgendwie etwas in der Hinsicht, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich natürlich nie losgegangen. Jetzt aber bin ich da und zum Glück habe ich das nicht gewusst. Und Gott sei Dank kriege ich jeden Tag genau das, was ich für diesen Weg brauche, jetzt mittendrin in der Krise. Und wenn das mal nicht so ist und der Zweifel noch viel stärker ist, dann ist es gut, wenn mich dieses Vertrauen trägt, dass da jeden Morgen neu liegt wie Tau. Man kann jetzt auch ganz physikalisch an dieses Wunder rangehen. Es hat natürlich in der Aufklärungszeit viele Leute gegeben, die geforscht haben, was könnte das in der Wüste gewesen sein? Was könnte
die da meinen?
Das hätte ich sein können. Ja, da gibt es so eine Ausscheidungssekrete von bestimmten Insekten, die da in der Sinai-Wüste leben. Das liegt dann da morgens tatsächlich. Das ist so wie
so viele Bilder.
Ausscheidungssekrete, die dann gelbbraun werden. Das ist sogenannter Honigtau, keine Sorge. Das ist ein bisschen wie sozusagen Honig ja auch eine Variante davon ist. Deswegen schmeckt es dann auch ein bisschen süßlich. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende um diese Frage geht, sondern es geht um die Frage, wie ist das mit dem Gottvertrauen? Wie macht Gott uns täglich satt? Das beten wir, jedenfalls die das Vaterunser beten, ja auch jeden Tag. Unser täglich Brot gib uns heute, alles das, was wir täglich zum Leben brauchen. Und jetzt bin ich wieder bei meinem kindlichen Zugang für diese eine der schönsten Geschichten, Manna.
Übrigens, mein Bischof, übrigens, Krieg in der Ukraine ist nicht mehr, ne, oder? Und jetzt muss ein dickes Schild rot blinken. Achtung, Ironie. Oder ist es schon Zynismus? Nein, das natürlich nicht. Ich hatte vor 2 Wochen schon mal mich selbst ermahnt, hey Wittke, lass dich nicht von Brot und Spielen, von Pizza und Fußball ablenken, von den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Mhm. Und ich werde nicht behaupten, nein, ich lasse mich nicht ablenken, aber ich möchte meinen Blick gerne immer wieder schärfen, weil das ist doch Wahnsinn. Wir feiern hier ein Fußballfest und in der Ukraine, da liegen die Soldatinnen und Soldaten in den Schützengräben und die Zivilisten bangen tagtäglich um ihr Leben und müssen immer wieder in Bunker flüchten. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich für die Menschen in Kiew und dem ganzen Land, die nach dem Schrecken und Morden dieser Woche um ihre Angehörigen weinen, die im Schmerz um ihre Kinder nicht aus noch ein wissen. Wir bitten dich für Ärztinnen und Pfleger im Krankenhaus in Kiew, die Leben heilen und retten wollen und deren Leben nun zerstört wurde. Sei du da, Gott, und zeige Wege da heraus und ja, Wege dadurch ins Leben. Gott, für alle Menschen, die aufbrechen und Freiheit suchen, bitten wir, dass du sie begleitest, wenn die Zweifel kommen, dass du mit ihnen verweilst in der Wüste, dass du mit ihnen ankommst eines Tages. Gott, für alle, die jetzt in den Urlaub fahren, bitten wir, dass sie Auszeit finden, Erfüllung von Wünschen und Aushalten von sich selbst. Und für alle, die bleiben, bitten wir, dass du da bist im Alltag, in allem Sinn, der da ist, dass du Vertrauen schenkst und satt machst. Du machst satt, Gott. Du erfüllst das Leben. Wir danken dir.
Amen. Wenn ich gerade Wahnsinn sagte und damit durchaus einen negativen Wahnsinn meinte, dann mag ich jetzt auch einen positiven Wahnsinn anklingen lassen, wobei ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt, aber ich vermute das ganz stark. Nochmal der Blick auf die Ukraine gerichtet, aber auch letztlich auf andere Kriegs- und Krisengebiete. Selbst dort werden täglich Kinder geboren. Auch dort verlieben sich immer wieder Menschen ineinander. Auch dort wird immer wieder miteinander gelacht. Wahnsinn.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir. Und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Nein, ich will das nicht wissen von Ihnen. Das hätten Sie auch jetzt gedacht, dass ich jetzt noch ein Spielergebnis bei Ihnen abfrage. Nein, irgendwie wird es ausgehen, möge die bessere Mannschaft gewinnen, möge der Schiedsrichter einen guten Tag haben und seine Sehschärfe nochmal überprüfen lassen. Und wissen Sie eigentlich noch, wir sind immer noch Basketball-Weltmeister, das war ein Sommermärchen letztes Jahr. Jetzt beginnen bald die Olympischen Spiele. Ich werde mich auch davon partiell ablenken lassen. Gehen Sie bei Olympischen Spielen eigentlich auch mit oder muss es immer Fußball sein bei Ihnen?
Also ganz ehrlich, ich liebe Olympia. Endlich kommen mal die anderen Sportarten zur Geltung, in denen Menschen so tolle Leistungen bringen und wir schauen meistens gar nicht hin. Es ist übrigens auch die seltene Zeit, wo man Tischtennis im Fernsehen sieht.
Ihre Sportart, ne? Ja,
also, aber ich liebe auch Fechten. Es ist ein irrer Sport. Man sieht nur die Treffer nicht. Und dann natürlich Handball. Und die Basketballer, sind die eigentlich auch dabei?
Oh. Selbstverständlich sind
die dabei. Na, da bin ich aber froh. Und dann, das würde ich doch noch sagen, Fußball der Frauen, auch bei den Olympischen Spielen immer ganz groß. Also,
das wäre klasse.
Ich liebe Olympia, kann ich, glaube ich, wirklich so sagen.
Die Olympischen Spiele kommen. Die nächste Woche kommt. Der Sonntag liegt noch vor Ihnen. Kommen Sie gut rein in diesen Tag und durch die nächste Woche.
Ja, eine gute Woche mit Finale heute Abend und dann gesegnete Tage.